Guten Morgen. Miteinander möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen. Wunderschöne Deko. Darf ich Hochdeutsch reden? Soll ich Hochdeutsch sprechen? Gut. Bin ich froh. Es ist Erntedankfest heute. Der Ulrich hat mich gefragt und ich habe ein Anliegen gegenüber der Gemeinde, wo ich schon länger auf dem Herzen tragen. Und das ist, ich wollte mal etwas zurück. Also zurück ist das falsche Wort. Entschuldigung, das stört mich da ein bisschen. Wie sieht das? Und zwar geht es darum, bei uns ist 20 Jahre her, dass wir zwei von unseren vier Kindern am Herrn müssen, dürfen zurückgehen. Und mir war es ein Anliegen gewesen, aus der biblischen Sicht auch, euch mitzuteilen, zu erzählen, was in diesen 20 Jahren auch passiert ist, auf dem Weg mit Gott, wenn er uns gedreht hat. Und darum habe ich dem den Vorrang gegeben, gegenüber dem Erntedankfest. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich pur bin. Für mich ist Erntedankfest ein sehr wichtiger Tag an für sich. Aber in diesen Vorbereitungen ist mir das Erste wichtiger geworden. Danke. Ich möchte euch einladen, auf eine kleine bis grössere Bergtour miteinander zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Thema fast nicht möglich war, in eine Predigt einzupacken und eine Stunde zuzuhören, das wäre eine Zumutung. Und darum habe ich das auf eine Bergtour beschränkt. Und die besteht aus drei Predigten. Heute werden wir die erste hören. Und wir werden dann starten, wie bei jeder Bergtour, kommen wir her und fangen zuunterst im Tal an. Es gibt natürlich noch eine Abkürzung, und das wäre, wir würden die Seilbahn nehmen und rauffahren. Und dann müsste ich sagen, liebe Geschwister, dass ich heute da stehe, dass meine liebe Frau auch mit da ist, dass ich zwei Kinder daheim habe, die ihre Ausbildung gemacht haben, geheiratet sind, Kinder haben, das ist allein Gottes Gnade, dass wir das überlebt haben. Das wäre die Seilbahn. Ich möchte euch aber ein bisschen mehr zumuten. Und zwar auch, damit ihr von dem, was wir erleben und erlebt haben, in diesen verschiedenen Reiseabschnitten, unseren Zusammenbruch, aber auch unser Getreitsein, unsere Tränen, unser Lachen, unser Schreien und unseren Trost miteinander in der Bibel anschauen wollen. Es sind verschiedene Aussichtspunkte, die wir besuchen werden. Und ich möchte jetzt hier zum Schluss von dieser kurzen Ansprache einfach auch wirklich ganz herzlich danken all diesen Geschwistern, die in diesen vielen Jahren für uns gebetet haben, die uns zur Seite gestanden sind und immer wieder auch Mut gemacht haben. Das ist etwas, was wir brauchen, das ist etwas, was wir pflegen miteinander. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Jetzt wollen wir starten. Wir sind jetzt mit dem Auto angekommen und meistens, die wissen, die Bergtouren machen, geht man früh. Das ist am Morgen ist es kalt, wenn man geht. Da muss man sich so ein bisschen motivieren zum Loslaufen. Und das werden wir. Ich habe ein Stichwort genommen, warum. Ihr werdet nachher sehen, wieso ich das auch gewählt habe. Warum? Wenn wir einen Riss im Leben haben, und der fängt ja schon ganz, ganz früh an in der Bibel, dann steht mir als Menschen, fragen dann in erster Linie, warum? Warum ist das so? Und wir finden in der Heiligen Schrift ganz vielseitige Aufschrei. Und ich bin mir sicher, dass auch heute jeder von uns, Menge von uns, von so einem Aufschrei aus dem persönlichen Leben könnte erzählen. Schauen wir das. Ja. Ich habe ganz einen ganz kurzen Text ausgewählt, und zwar aus Jeremia 15, 18. Ich gehe dann näher auf der Jeremia ein. Und zwar hat er dort am Anfang von dem Vers gesagt, warum währt denn mein Leiden so lange? Warum währt mein Leiden so lange? Ich möchte noch ganz kurz beten und danken. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus möchte ich dir danken dafür, dass wir in Freiheit in der Schrift lesen dürfen. dass du uns das Wort gegeben hast. Und ich möchte jetzt bitten für heute und dir auch danken für das Wort aus dem Jeremia. Ich möchte bitten dafür, Herr, dass du das Reden, aber auch das Zuhören segnen möchtest, damit wir vom Jeremia auch dürfen lernen. Amen. Warum währt mein Leiden so lang, fragt Jeremia da. Und er fragt es nicht nur an dieser Stelle, im Buch Jeremia und der Klagelieder kommt die Frage immer wieder auf. Warum ist das so? So wie es ist. Warum muss ich so furchtbar leiden? Ich möchte euch dafür der Jeremia ein bisschen näher bleiben. Wir müssen sein Leben anschauen, um das auch ein bisschen zu verstehen. Denn der Prophet hat wirklich extrem viel Schlimmes durchgemacht. Er ist in eine Zeit hineingeboren, wo sein Land immer mehr von Feinden bedrängt worden ist. Hat schliesslich die totale Katastrophe von Israel miterleben, wo zuerst die Syrer, nachher sind die Babyloner gekommen, das ganze Land kaputt gemacht haben. Weite Teile der Bevölkerung sind entwurzelt worden, verschleppt, da hat man dort die Leute genommen und hat sie einfach irgendwo anders hergeführt, in die Verbannung und am Schluss die Zerstörung vom Tempel, das Kernstück. Aber nicht nur das. Er hatte den Auftrag für Gott zu arbeiten und er hatte einen super Job gefasst, um dem Volk eigentlich das alles noch vorauszusagen. Das wird passieren, dort werden sie verschwinden, das werden sie zerstören. Also, ich habe mich nicht gerissen um diesen Job, wohlverstanden. Und sie haben nicht einmal hören, das hat er auch noch gewusst. Die Priesterschaft hat ihn natürlich verfolgt. Vom König ist er gefangen genommen worden, er ist gefoltert worden und eben hat die schlimmste Verfolgung müssen auf sich nehmen. Er hat wegen der Botschaft nicht dürfen heiraten. Er hätte gerne die Kinder gehabt, keine Ahnung nachgekommen gehabt. Seine Verwandtschaft hat sich gegen ihn gestellt und hat versucht, ihn umzubringen. Er ist ausgrenzt worden, schließlich verschleppt. Ein furchtbares Leben. Das Leben war so furchtbar gewesen, ich werde das kurz angetönen. Ihr findet das auch im 15. Jeremia. Mit euch nur einen Satz daraus vorlesen, wo er ähnlich wie der Hiob an einen Punkt kommt und sagt, also das kann es nicht sein, wo er den Tag verflucht. 15,10 ist das, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Land. So schlimm ist es für den Jeremia. Er war ein Mann, der in die tiefsten Abgründe vom Leiden hineingegangen ist. Und das, obwohl er von Herzen ein Mann von Gott war. Und das versteht er nicht. Er versteht nicht, warum das so ist. Er versteht nicht, warum das Leiden, das Elend kein Ende nimmt. Und so wissen wir ja, dass hinter jedem Lauten, warum, auch meistens sehr viel Leiden steht. Der Rembrandt hat das wunderschön gemalt in meinen Augen. Weil der Jeremia ist nicht einfach jammernd durch die Gassen gesprungen. Ihr seht auf dem Bild einen nachdenklichen Jeremia. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er denkt darüber nach, wieso das Leid kein Sinn nimmt. Und genau da werden wir miteinander einsteigen. Ich möchte den Ansatz vom Jeremia über das Nachdenken, über das Leiden, das Warum im Licht der Bibel miteinander anschauen. Wir werden über den Sinn vom Leiden, warum man leiden muss, wie lange man leiden muss, miteinander nachdenken. Weil, ich bin der festen Überzeugung, das sind existenzielle Fragen. Wer leidet oder schwerst zu tragen hat, der weiß, von was ich rede. Denn es gibt natürlich auch Fragen in der Schrift und in der Theologie, die auch wichtig sind, aber die eher so wie Postkarten sind. Zum Beispiel die Frage beim Abendmahl. Sollen wir Wein oder Traubensaft nehmen? Wie soll die Frau die Haare tragen in der Gemeinde? Aufbunden, wie lang soll der Rock sein? Kurz oder lang? Welche Lieder sollen gesungen werden und welche nicht? Und das sind wichtige Fragen, verstehe mich nicht falsch, das meine ich nicht. Ich will das nicht in Abrede stellen. Aber es sind in Wirklichkeit nicht die tiefgehenden existenziellen Fragen, die wir Menschen haben. Hingegen die Frage, warum muss ich das jetzt machen, durchleiden? Warum passiert genau das jetzt mir? Warum zum Beispiel bin ich schwer krank? Warum habe ich jetzt jemanden verloren? Das sind existenzielle Fragen. Und es ist wichtig, dass man in solchen Situationen weiss, was die Bibel zu dem sagt. Was uns die Bibel zu solchen Trägen von Leuten zu sagen hat. Und an dieser Stelle auch an die, die nicht leiden. Vielleicht sind heute Morgen auch Geschwister da, die sagen, ich bin genau in so einer Leidenssituation. Krankheit, Jobverlust, Frust, Burnout. Es gibt ganz einen Haufen Gründe. Das ist mein Thema heute, Leiden. Es sind aber vielleicht auch Geschwister da, die sagen, also bei mir, alles Paletti. Im Moment bin ich gesegnet. Bei mir läuft alles super. So will ich dir aber auch sagen, pass auf, auch du wirst nicht vor Leid verschont. Und es ist gut, wenn man sich in solchen guten Zeiten, wenn es einem gut geht, schon Gedanken, und da will ich unterstreichen, Gedanken, nicht Sorgen, macht, was uns die Bibel dazu zu sagen hat. Warum es Leid gibt. Warum Leid unsere Welt auch prägt, damit wir ein Stück weit vorbereitet sind. Ich will zurückgehen zur Wanderung. Wenn wir einen Plan machen für die Wanderung, dann ist es sehr elementar, was für Wetter das man hat, was man mitnimmt. Und so will ich es auch ein bisschen anschauen. Wir werden jetzt miteinander versuchen, eine Antwort zu finden für den Jeremia. Wir werden, das war ein schlauer Mann gewesen. Und er war sehr treu gewesen. Und ich würde mir es jetzt nicht anmassen, dass wir das finden. Aber wir werden darüber sinnen, was wir ihm auf die Antwort, warum wäre denn mein Leiden so lange, könnte antworten. Und wir werden das suchen zusammen in der Schrift. Und ich habe es so zusammengestellt, ich habe es reduziert auf 4 Elemente. Es sind 4 Seiten, wo ich es angehen möchte. Ich will eine Antwort von Gott her sehen, eine Antwort vom Widersacher her, eine Antwort vom Mensch her und eine Antwort von Christus her. Warum gibt es Leid und Elend? Die Antwort aus der Bibel her ist von Gott her eigentlich ziemlich klar. Gott lässt Leid und Elend zu. Ja, er verursacht es sogar. Die Welt, wo wir jetzt drin leben, das ist nicht die Welt, die Gott geplant hat. Definitiv nicht. Gott hat eine andere Welt geplant. Eine Welt ohne Leid. Eine Welt ohne Tränen, ohne Mord, Totschlag und Krankheit. Eine perfekte Welt. Aber die Menschen haben sich aus dieser Welt herausbegeben. Und so leben wir jetzt in einer Welt voller Krankheit, Krieg, voll Tränen und auch im Tod. Denn Gott hat Menschen in diese Welt hineingegeben. Wir lesen das in der Bibel, ich möchte zitieren, 1. Römer 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Freveler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Freude an denen, die es tun. Das ist die Umschreibung, wie es in dieser Welt ist. Das ist unsere Ausgangslage. Und da hat uns Gott hineingegeben. Er hat das zugelassen. Und darum trägt Gott in allerletzter Instanz auch die Verantwortung für das Leid, was in dieser Welt passiert. Und nämlich nicht nur passiv. Nein, die Bibel wird noch deutlicher. In Amos 3,6 lesen wir, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Das ist ganz eindeutig. Dass die Bibel sagt, in letzter Konsequenz ist Gott immer für alles verantwortlich, was in dieser Welt passiert. Selbst der zweite Punkt von meiner Predigt, der Widersacher, denn er ist ja selber auch nur ein Geschöpf von Gott, ein Gefallenes. Und das, liebe Geschwister, das können wir nicht verstehen. Das können wir nicht verstehen. Ich habe vorher gesagt, ich bin nicht schlauer als der Jeremia. Und wenn ich heute Schwerpunkte mit Antworten aufs Lied von Jeremia quasi als Überschrift gesetzt habe, so soll das überhaupt nicht überheblich oder belehrend wirken. Auch ich verstehe so vieles nicht von Gott. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wenn ein Drittel der Menschheit keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, wenn pro Minute 1,8 Kinder sterben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, wenn im Mittelmeer Tausende von Familien ertrinken, regelrecht ersaufend, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Aber Gott versteht es sehr wohl. Und ich, als Geschöpf vom Schöpfer, verstehe es halt nicht. Aber das eine, das weiß ich. Gott hat alles in seinen Händen. Alles. Und ich weiß auch, dass es kein Leid gibt, wo auf dieser Welt letztendlich sinnlos ist. Sondern dass alles immer gegründet ist in der Weisheit von ihm, in der Weisheit Gottes. Nur die Weisheit, die entzieht sich meinem Verstand. Und ich denke von jedem da drin. Und das ist wichtig, mir tut das sehr wichtig, dass wir das auch festhalten. Es gibt kein Leid, es gibt kein Elend auf dem Planet an schweren Sachen, die nicht am Thron von Gott vorbei müssen vorher. Das müssen wir wissen. Und nochmal, wir müssen das aushalten, sagt uns die Bibel. Gott tut Leid, er ordnet es häufig sogar an. Und Gott ist in dem Sinn auch nicht der liebe Mann, der grosse mit dem weißen Bart oder einer mit einer etwas moderner, in einer Wolke von Liebe daher schwebt und unsere Wünsche erfüllt, wie der Weihnachtsmann. So ein Maskottchen, wo man so auf den Knopf drückt, du bist auch dabei, du hilfst mir. Nein, Gott ist auch ein Gott, der Leid schickt. Bleiben wir biblisch. Denken wir an die Ägypter, ha? Wie die Erstgeburt getötet worden ist. Die Kinder, die nichts tun haben. Ich verstehe es nicht. Gott ordnet das an und sein Engel führt es aus. Denken wir an das Volk Gottes, das bestraft worden ist, weil die Richter so ungläubig waren. Denken wir an das erste Kind, wo Bathsheba gekriegt hat, wo sie mit dem David fremdgegangen ist. Das unschuldige Kind musste sterben. Und das nächste, das gekommen ist, das zweite, das war der Salomo, aus der gleichen Beziehung, ja? Gleichen Leute. Und das ist der weiseste Mensch auf Erde geworden. Das ist Gottes Weg. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe es nicht. Aber so ist Gott. Oder denken wir über das Buch Hiob noch. Da wird über 42 Kapitel das Thema entfaltet. Riesig. Warum machst du das, Gott? Warum? Denn Gott ist verantwortlich, er lässt alles zu. Aber es gibt keine Antwort. Und wenn er nachher im Kapitel 38 am Hiob und seinen Kollegen eine Antwort gibt, macht er ihnen einmal zuerst klar, dass sie gar keine Antwort kriegen können. Weil sie eben nicht auf Augenhöhe mit Gott sind. Oder denken wir daran, was Gott dieser Welt in Zukunft noch antun wird. Wenn ihr die Offenbarung kennt, Denn wissen wir, was passiert, wenn Zornesschalen von Gott ausgossen werden? Dann wird furchtbares Leid und Elend über die Welt kommen. Wo alles andere, was bis jetzt passiert ist, ein Pipifax dagegen ist. So ist unser Gott. Das ist auch eine Seite von Gott, die wir nicht verstehen. Und dann, wenn wir anfangen, etwas zu verstehen von dem, dann sollten wir eine Furcht kriegen. Wir fürchten uns auch. Und das ist eine Ehrfurcht. Und das, liebe Geschwister, das ist für mich sehr gross geworden. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor dem gewaltigen, nicht zu verstehenden Gott. Wenn man heute mit Leuten redet, die Jesus nicht kennen, vielleicht auch nicht ganz abseits vom Glauben stehen, ist es interessant, wie die den lieben Gott immer beschreiben. Eben als jemand, den man brauchen kann, oder? Das ist ein Maskottchen. Da kann ich anklopfen, das gibt mir, wenn ich Lust habe und Zeit habe. Und ich habe in dieser Zeit, nach dem Unfall, um jetzt zurückzuspulen, ein paar so halt gute Sprüche gekriegt, die gesagt, das ist schön, haben ihr den Glauben. Ja, es hat viele Leute gegeben, die das bejaht haben, dass wir zu Jesus gestanden sind, dass wir zu Gott gestanden sind, im Sinn von, ja, ist schön, habt ihr etwas? Und oftmals habe ich zurückgefragt und gefragt, habt ihr einmal Schiss gehabt vor dem Gott? Habt ihr einmal gefürchtet? Weil ich sage euch ganz ehrlich, als Vater, wo das passiert ist, ich bin im Tiefsten erschüttert gewesen und ich habe nicht Angst gehabt, ich habe auch nicht Sorgen gehabt, aber ich habe eine Furcht gekriegt, die bis heute da ist. Und dann sagen die Leute, ja was, nein, ich muss doch vor Gott nicht Angst haben. Also man sagt, ja, hör doch auf. Ehrfurcht, das Wort Ehrfurcht ist heute etwas sehr Seltenes. Und ich merke dann an dieser Stelle auch, und übrigens auch teilweise so Geschwisterte, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen von Gottes Wesen noch nicht viel verstanden haben. Es tut mir leid. Denn Gott ist auch ein Gott zum Fürchten. Betonung auf Fürchten, nicht auf Angst haben. Und man sagt ja schön, und wohl dem, der das im Glauben hat, fassen dürfen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Prediger. Und es ist wichtig, es ist enorm wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Und wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir das nicht verstehen im tiefsten Inneren, aber es ist eine Tatsache, dass Gott Leid und Elend in dieser Welt zulässt. Und zum Teil sogar selber tut. Das ist die erste Antwort von Gott her. Die zweite vom Widersacher her. Leid und Elend gibt es auch darum in dieser Welt, weil es den Böse gibt. Weil es das Böse gibt in dieser Welt, der Satan. Und auch das finden wir in der Bibel immer wieder. Immer wieder finden wir das Wirken vom Widersacher, dem Teufel, der gegen Gottes gute Schöpfung schafft. Der Wille und das Ziel vom Teufel ist die Zerstörung von Gottes guter Schöpfung und der Tod letztendlich. Er möchte, dass Menschen in Leid und Elend sind. Und das ist nicht der Wille von Gott, sondern das ist der Wille vom Widersacher. Wenn ihr die Bibel kennen, dann wissen wir ja gerade jetzt im Hiob, wo ich vorher erwähnt habe, dass es nicht Gott direkt tut, sondern der Teufel tut Hiob all das Furchtbare an. Und der Teufel hat das nicht zu der Zeit, nur zu den Zeiten vom Hiob gemacht, sondern das macht er zu allen Zeiten. Er will Menschen immer wieder Furchtbares antun und ich finde es wichtig, dass wir den geistlichen Blick haben, dass wir bei Leid und bei unserem Elend einfach nicht nur bei uns allein stehen bleiben. Und bei unserer persönlichen Wahrnehmung. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn ein Ehepartner betrogen hat oder mein Chef ist so ein dummer Keib, oder? Sondern dass wir uns auch bewusst werden, als seine Kind, dass hinter allem auf einer sogenannten Metaebene immer der Böse aussteht. Der gegen das schafft. Gegen Gott. Das ist vielen Menschen heute nicht mehr bewusst und man redet auch nicht mehr darüber gerne. Und wenn ihr ganz ehrlich sind, dann schaut mal, also wenn ihr in die Gesellschaft schaut, dass Gott wird einerseits nicht ernst genommen, aber der Teufel schon gar nicht mehr. Das hat sich tief vergraben und es hat eigentlich kein Verständnis mehr. Also zum Beispiel in Hollywood gibt es jetzt noch ein paar Filme, oder, wo man das ein bisschen zynisch skizziert, durch Figuren, die ein bisschen dunkel sind, und das ist dann gut. Also man hat das Böse in dem Sinn ins Reich der Märchen und der Geschichte degradiert und verliert somit den Platz in der Realität. Das existiert nicht mehr. Aber nein, die Bibel erzählt uns etwas ganz anderes. Es ist eine furchtbare Realität. Der Teufel ist eine schreckliche Realität. Und wer die Existenz oder die Realität bestreitet, steht von mir aus gesehen außerhalb der biblischen Realität. Es gibt den Teufel und der will das Leid besonders und ganz besonders für die, die Jesus Christus nachfolgen. Das muss uns immer wieder bewusst sein, dass viele Leiderfahrungen, viel Elend, das wir dadurch machen, wo andere Menschen sich gegen uns wenden, wo wir auch vielleicht von Kranken getroffen sind, bei Sachen, die wir nicht verstehen, sind oft Angriffe vom Teufel. Er will uns Feuer unter dem Arsch machen und Angst, Entschuldigung für den Ausdruck, weil wir zu Jesus gehören. In Epheser 6 heisst es, ihr mögt euch vielleicht erinnern, die Ausrüstung, Pfeil, Helm, Schwert. Da schwört Paulus die Gemeinde ein. Also, um euch ein bisschen mitzunehmen, da geht es los. Die gehen unterwegs und er will natürlich jetzt alle Tipps noch mitgeben. Und da sagt er, vor allen Dingen, nehmt das Schild des Glaubens, damit ihr auslöscht die feurigen Pfeile des Bösen. Also es ist nicht so, dass das nicht mehr gibt, sondern das Schild ist ganz wichtig, dass sie die feurigen Pfeile auslöschen können. Vielleicht ganz eine kleine Anmerkung, die ich nicht unwichtig finde, in der Bibel ist vom Teufel die Rede, ist das immer personal gemeint. Wenn wir das Vater unser beten, dann beten wir, und erlöse uns von dem Bösen. Der Fürst von Finsternis, das ist eine Person, das ist ein Grosser. Im Griechischen wird er mit Diabolos durcheinanderbringen. Im Hebräischen sind dort nun, nehmt mich nicht wörtlich, ist die Übersetzung Satan, wird er bezeichnet. Und wir sollten dort wirklich auch die Gnade in unserem Herzen mittragen, dass wir Gott immer wieder bitten, bewahre uns vor dem. Er ist eine schreckliche Macht und wir leben im Moment noch in seinem Reich. Und wenn mir das nicht wirklich bewusst sind, wenn ich das ausblende, dann müsst ihr mal achten, wie viele Erklärungsversuche, ganz viele Sachen, über die ins Leere und zum Nichts führen. Ich werde es später noch ein bisschen genauer erklären. Mir ist klar, und es ist auch meine feste Hoffnung, dass ganz viele von euch das bewusst ist und sagen, oh, ist jetzt das langweilig. Aber wie erwähnt, ich frage euch als Geschwister, wenn ihr das alles wisst, leben wir auch in dieser Haltung? Warnen wir Mitmenschen um uns herum von dem, von so einer Allmacht? Gelobt sei der Herr Jesus Christus, der die Macht zerschlagen hat, der den Tod besiegt hat. Und nur für eine kurze Zeit hat der Fürst für Finsternis die Macht über die Erde und ich verstehe es nicht. Aber gehen wir so als Geschwister auf unser Gegenüber ein? Reden wir mit ihnen so? Mit dem Wissen und deren Ehrfurcht. Ich denke, den meisten sind solche Diskussionen mit Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, bekannt. Wir erzählen viel von der Liebe, von der Vergebung von Jesus und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen heute Morgen. Verstehe mich nicht falsch. Aber die zerstörerische Macht, die der Teufel für die kurze Zeit hat auf dieser Erde, wenn er uns unterwandert. Auch die grossen Zusammenhänge, wie gibt es doch Erklärungsversuche wegen Antisemitismus zum Beispiel. Es hat übrigens wieder immer mehr Witze, der Stammtisch über die Juden. Das ist ja so ein Zeichen. Ich verstehe den Holocaust nicht, aber ich weiß, dass das teuflisch war. Das werden euch selber Leute sagen, die nicht im Glauben stehen. Die werden sagen,
Oder der Iran, der sagt, ja, Israel muss von Landkarten verschwinden. Da hat es selbst Journalisten gegeben, die gesagt haben, das ist teuflisch, was die sagen. Aber die sind nicht gläubig. Die können es nicht erklären. Und verstehen kann man es nicht. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass der Teufel hinter dem Volk von Gott her ist. Dass der Teufel gegen die Schöpfung schafft. Und das tut mir insofern wichtig, weil eine Gefahr, und jetzt komme ich wieder auf die Wanderung zurück, eine Gefahr, die man nicht ernst nimmt, die ist umso bedrohlicher und umso gefährlicher. Es wird heute in vielen Kirchen und auch in Gemeinden mit einem Haufen Sachen diskutiert. Klimawandel, Pandemie reden wir viel. Wir haben Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Es gibt ganz einen Haufen Sachen. Es sind lauter ethische Fragen. Aber sorry, das stelle ich heute sehr oft fest. Ich höre sehr selten, auch von Kanzeln, dass über die Realität vom Teufel geredet wird und predigt. Selbst im christlichen Kreis hat man das Gefühl, das ist doch noch aus der Lutherzeit, das ist aus dem Mittelalter. Brauchen wir heute nicht mehr. Und gerade weil eben so viele Leiderfahrungen sehr oft von dem Diabolo ausgelöst sind, finde ich, sollte man darüber nachdenken und das oft ins Gebet nehmen. Wenn man so diskutiert, taucht bald einmal die Frage auf, ja, hast denn du das Gefühl, ja, glaubst du an den Teufel? Sage ich, nein, nein. Ich glaube an Jesus Christus, wo der Teufel besiegt hat. Ich glaube an ihn. Er kann mich schützen vor all diesen gefährlichen Angriffen. Aber ich weiß, dass es einen Teufel gibt. Und vor dem muss ich mich vorsehen. Ich muss aufpassen. So wie es in der Bibel heißt, er geht herum wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Und wenn ich das nicht vor Augen habe, dann werde ich immer wieder in Fallen tappen, auch als Christ. Ich werde mich verführen lassen, Böses zu tun. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das heißt ja konkret, pass auf, dass der Widersacher dich nicht verführt und du anderen Menschen Leid antust, sondern überwind den Teufel immer wieder neu mit der Kraft von Jesus Christus, wo du von ihm empfangen hast. Ganz viel von unserem Leid hat genau mit diesen Versuchungen zu tun und oft merken wir es gar nicht, wenn wir verführt werden. Das ist die zweite Antwort, warum es Leid gibt. Nämlich, weil der Teufel, weil der Diabolos in dieser Welt gegen Gottes Volk und gegen Gott schafft. Das dritte, warum gibt es Leid vom Menschen her? He? Da öffnet sich natürlich ein riesiges Dummelfeld. Denn die Frage aus Sicht der Menschen, die wird seit Urzeiten diskutiert. Da haben schon Menge sich Köpfe umgerieben aneinander. Viele Gelehrte haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Man nennt das auch unter anderem Fachbegriff Theodizee. Das ist dort, wo die Menschen sich fragen, warum Gott Leid zulässt. Warum macht Gott das so, wenn er es macht, wie es in der Bibel beschrieben ist. Und eigentlich müsste man sagen, diese Frage ist eine Unverschämtheit. Das macht die Bibel auch deutlich. Hiob und seine Freunde, die diese Frage natürlich auch stellen, kriegen ganz klar zu Ende vom Buch Hiob die Antwort, diese Frage, die könnt und dürft ihr gar nicht stellen. Punkt. Eine andere Frage gilt es zu stellen. Warum machen denn Menschen so viele Dinge und so viele Sachen kaputt? Warum laufen sie hinter Diktatoren hinher, scheffeln Geld an der Börse und nehmen dabei in Kauf, dass ganze Länder nicht einmal mehr Wasser haben? Warum werden Kernkraftwerke mit Hochrisiko weiterbetrieben, obwohl man es wissen und das Geld hat? Wenn Menschen sich so von der Gier treiben lassen, und blindlings Ideologien hineinfolgend, so können wir ja wohl nicht am Schluss Gott fürs Elend Schuld zuschieben. Dann ist es nicht so, dass wenn etwas schief läuft, Gott letztendlich eigentlich immer der Verantwortliche ist. Da wird geschrien in Situationen. Warum kann Gott das zulassen?
Aber ich glaube, man müsste manchmal rufen, auch warum lassen Menschen das zu? Und ihr merkt, wir könnten das ganz tief abdeklinieren in unser eigenes Leben. Praktisch auf jedes. Gott hat uns einen Verstand gegeben, doch wenn wir unsere Geschichte der Gesellschaft anschauen, dann müssen wir feststellen, dass vieles, vieles sehr tief geprägt ist. Und nicht von Gottes Gedanken, wie wir sie in der Bibel finden. Da stecken die Menschen die Energie in andere Sachen, wie Ausbeutung, Bereicherung, Egoismus. Da wird das Eros gelebt. Und es wird nicht so gelebt, wie Gott das sagt. Und das sagt der Jeremia auch selber einmal, wo die Menschen eben kommen zu ihm, er hat das ja vorausgesagt zum Teil, und dann treffen die Sachen ein. Und dann kommen sie natürlich und sagen, ja, du bist ein Gottesmann. Sagen wir, was soll das? Wieso geht es uns so schlecht? Unserem Staat, unserer Gesellschaft. Und dann sagt er ihnen in Jeremia 2,19, könnt ihr das nachlesen, deine Bosheit ist schuld, dass du geschlagen wirst. Und dein Ungehorsam, dass du so bestraft wirst. Und du musst inne werden, was für ein Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn und deinen Gott zu verlassen und nicht zu fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Das bedeutet Jammer und Herzeleid, wenn man nicht nach Gott fragt und sich nicht nach seinen Weisungen richtet. Und das ist fest so. Nicht nur jetzt und da, sondern das gilt für die Ewigkeit. Wenn Menschen in ihrem eigenen Gutdünken, ihren eigenen Lebensweg zurechtbasteln und eben nicht auf Gott schauen, dann ist Jammer und Elend vorprogrammiert. Aber ich gehe dann gesegnet meinen Weg, wenn ich meinen Weg am lebendigen Gott anbefehle. Befiehl deine Wege dem Herrn. Und das ist auch ein äußerst wichtiger Bestandteil von unserem Glaubensleben. Dass wir jeden Tag von unserem Dasein immer wieder uns in die Hände von dem einen Allmächtigen legen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Sachen auswählen müssen, dann lasst uns das machen. Seid stark und männlich, heisst es. Aber immer zuerst unter das Kreuz vor seinem Thron. Gehen wir hin zum lebendigen Gott, bitten ihn, legen wir ihm unser Leben immer wieder her und sind auch bereit, seine Weisungen anzunehmen und zu leben. Er weiß um die Entscheidungen, die wir treffen müssen, lang bevor wir es wissen. Und wir müssen anflehen, dass er die Stopptafel aufstellt, dass es rote Licht angeht, wenn wir falsch unterwegs sind, damit wir erkennen, dass ich nicht den Weg gehen soll, dass ich nicht nach seinem Willen handle, sondern ich will nur den Weg gehen, den du willst. Und fragen wir das jeden Tag. Und er redet zu uns, wenn wir in der Schrift lesen und wenn wir das Gebet regelmäßig pflegen. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir eigentlich meistens, was dran ist. Und sehr oft haben wir den alten Adam hinten dran, der die Fassade kratzt und sagt, ja, aber weißt du, jetzt musst du schon etwas gönnen, oder? Hören wir auf ihn. Seid stark im Herrn. Lasst euch nichts vormachen, wenn ihr erkennt, welchen Weg Gott vorgesehen hat. Gönnen, egal wie das aussieht, um euch selber vor Leid und Elend zu bewahren. Bei den Propheten hat es immer geheißen, der Herr lässt uns die Früchte unserer Sünde essen. Ganz viel an Leid, wo wir erleben und erfahren, ist halt wirklich die Schuld von persönlich falschen Weichenstellungen und Entscheidungen, wo wir als Menschen machen, wo wir nicht abgeglichen haben im Gebet, im Lesen, vor dem Thron Gottes. Das ist die dritte Antwort vom Menschen her. Dass Menschen mitschuldig sind am Leid auf dieser Welt. Wir kommen zum vierten und dem wichtigsten Ansatz vom Predigtteil. Ich werde den Eindruck nicht los, dass es für Christen noch so ein Sonderpäckchen gibt, zum Mittragen.
Leid muss und Elend muss jeder Mensch in dieser Welt erfahren. Spätestens, wenn er stirbt, bis im eigenen Tod. Aber für uns Christen, die klar in der Nachfolge sind, denkt mir, gibt es so ein Sonderbecken Leid mit auf den Weg. Und das hat eben mit dem zu tun, denke ich, wie ich im vorhergehenden Punkt beschrieben habe, mit dem Teufel. Das ist so eine Sache mit dem, wenn der Widersacher versucht, ganz besonders gegen die zu schiessen, die im Glauben stehen. Ich will da jetzt auch nicht von mir reden, sondern klar von der Bibel ausgehen. Alle, die vom Leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Oder 1. Petrus 2,21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Christus Nachfolge ist immer auch Leidensnachfolge. Christus Nachfolge ist etwas ganz Wunderbares. Verstehe mich nicht falsch. Es ist etwas Tolles. Man hat Freude, wo die Welt sonst nicht gehen kann. Und jeder, der wiedergeboren ist, weiß, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn der Heilige Geist einem das Herz auftut und Sachen zeigt. Aber das Leid und das Elend, das gehört in dieser gefallenen Welt auch für Nachfolger von Christus mit dazu. Das ist auch ein Wort. Gehören wir zu Christus, dann kriegen wir noch so ein Sonderbäckchen Leid mit auf den Leib. Und wenn man das auch mal viel nicht versteht, wir verstehen das nicht, wir können das auch nicht verstehen. Das sind geistliche Dimensionen, wo wir da reinkommen. Und das Verständnis, das verschließt sich meinem kleinen menschlichen Geist. Aber die Schrift sagt unmissverständlich, wenn ihr zu Christus gehört, so sind der Angriff vom Widersacher in einer besonderen Weise ausgesetzt in dieser Welt. Und jeder, der klar in der Nachfolge steht, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man angegriffen wird, wenn man sich für das Reich von Gott einsetzt. Ich könnte euch da einiges erzählen, der Remo ist heute nicht da, aber aus dem Gemeindewochenend-Team in den Vorbereitungen, was da immer wieder passiert, ich habe vor vielen, vielen Jahren das nicht so ernst genommen, mittlerweile nehme ich das sehr ernst. Und ihr wisst vielleicht auch, oder habt selber Erfahrungen gemacht, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz für Jesus einsteht, in eurem Umfeld. Oder bei mir zum Beispiel innerhalb von der Familie. Meine Familie steht nicht im Glauben. Sie nennen mich einmal den christlichen Taliban. Und ihr müsst mal achten, oft lange es nur, Jesus seinen Namen zu erwähnen. Und beim Gegenüber stehen die Nackenhaare auf. Man könnte jetzt weit in die Politik und in die Wirtschaft gehen, aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Wir sind gleich aufgerufen, um es zu machen, verstehe mich nicht falsch. Das ist keine Voraussetzung oder eine Entschuldigung. Aber das ist natürlich auch nicht die einzige Antwort von Christus her, selbstverständlich nicht. Denn wenn ich jetzt da aufhöre in der Predigt, dann müsste ich demjenigen recht geben, der sagt, du, was ist das für eine Predigt heute Morgen? Also, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Da habe ich bis jetzt nur gehört, was für Leid und was für Elend und wie schwer das ist. Nein, wir wollen das so ganz sicher nicht stehen lassen. Dann wissen wir, das ganz Grossartige ist ja, dass Jesus Christus selber in die Welt gekommen ist, und dass er zu dem Leid, zu dem Elend ganz persönlich geworden ist. Ganz komplett. In Jesaja 53 heißt es klar über Jesus Christus, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wissen wir, wir müssen ins Leid. Aber alles Leiden wo wir jetzt tragen, trägt unser Heiland Jesus Christus mit. Alles, was wir erdulden müssen, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ein Teil, wenn wir ein Glied in seinem Leib sind, trägt Jesus mit. Und das ganz grosse Leid, das ganz, ganz grosse Elend, das hat er getragen. Er ist selber zu dem Leid und Elend geworden. Er hat den Tod besiegt und hat durch das die Himmelspforte zum Vater riesig aufgestoßen. Und wenn du heute Elend hast, Leid, dann musst du eins wissen, du bist nicht allein. Da gibt es einen. Der trägt deinen Schmerz, dein Leiden und deine Anklage mit. Das darf unser Trost sein. Wir sind nicht allein. Es gibt noch mehr. Er wird dein Leiden auch beenden. Weil, zum Zurückkommen auf die Frage von Jeremia, er fragt ja da, warum währt doch mein Leid so lange? Und vielleicht sind heute Geschwister da, die auch in grossem Leid stehen. Ich reihe mich selber auch ein Stück weit ein, weil es Tage gibt, wo ich Angriff habe und die Kinder fehlen mir. Wo ich es nicht verstehe, wo es zurückkommt. Wo vielleicht jemand nebenan sagt, du, aber lass jetzt einmal, nach 20 Jahren ist denn jemand gut? Die Frage ist, wann ist gut? Wann ist es für den Einzelnen? Wo messen wir das? Vielleicht haben wir Leute, die auch gedemütigt worden sind. Vielleicht haben wir auch Leute, wo der Horizont von ihren Gedanken immer dunkler wird. Sprich Depression. Vielleicht bist du an einem Punkt heute, wo du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin manchmal an diesem Punkt gewesen. Und wisst ihr, was da die Schrift sagt? Doch, du kannst. Es wird ein Ende finden. Wenn du Jesus Christus glaubst, wird dein Leiden ein Ende haben. Das dürfen wir wissen. Das ist unsere Hoffnung. Das gibt uns Kraft in allem Leid, wo wir drinstehen. Es gibt eine Hoffnung bei allem Schweren, wo wir erdulden und tragen. Und ein grosser Lichtstrahl sagt uns, es wird nie ewig sein. Unsere Tränen werden nie ewig sein. Denn sie werden an einem Tag abgewischt werden. Offenbarung 21,7. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ja. Wir leben in einer Welt, wo es nicht nur rosig zu und her geht. Und es gibt unterschiedliche Gründe für das Elend. Aber Jesus Christus hat, und das dürfen wir wissen, das Leid beendet. Das Leiden ist nicht ewig, das ist nur für eine Zeit. Und er, Jesus Christus, wir, die auf Jesus Christus schauen, auf uns wartet die Herrlichkeit. Und das müssen wir uns eigentlich wirklich vor Augen behalten. Denn wenn der lebendige Gott persönlich zu uns kommt und unsere Tränen abwischt und alles, was uns da so belastet, was uns etwa die auffrisst und beelendet, spielt bei ihm keine Rolle mehr. Weil der Herr uns von allem erlösen wird. Und diese Gewissheit wünsche ich uns allen. Gerade besonders denjenigen, die im Moment schwer zu tragen haben oder die belastet sind. Es gibt nichts, was für unseren Herr Jesus Christus zu gross wird. Darum rufe ich euch heute Morgen zu. Wenn es Leid hat, wenn es Elend hat, es wird ein Ende haben mit dem. Er wird uns alle erlösen. Er ist für uns zu dem Leid geworden, und wir sind erweckt worden, um an ihn glauben. Und das gilt insbesondere für alle Leiderfahrungen, die wir auch noch hineingehen werden. Wir werden ja noch weiterleben, so Gott will. Denn das dürfen wir wissen, als seine Kind Leid hat für uns einen zeitlichen Rahmen. Es hat ein Ende. Spätestens, wenn wir bei ihm sind. Und wenn der Jeremia die Frage so stellt, so hat er nicht genau gewusst, wer Jesus Christus ist. Aber wenn wir die Frage stellen, warum wäre doch mein Leid so lange, dann kann man unterschiedliche Antworten darauf geben. Aber vor allen Dingen müssen wir etwas klar festhalten. Ich weiß, dass mein Leid nicht ewiglich ist. Dass mein guter Hirte Jesus Christus, derjenige, der kein einziges Schaf zurücklässt, mich erlöst hat mit seinem teuren Blut, zahlt hat für meine Schuld, für mein Elend und für mein Leiden. Der Jesus Christus stärkt euch gerade heute ganz neu im Glauben, in euren Zweifeln, und er soll euch auf seinen Weg führen, in den Gedanken und im Nachsinnen und euch behüten. Amen. Wir werden noch eine Minute, zwei Zeit nehmen, um über das Gehörte nachzudenken. Ich lasse ein Lied laufen, das ist ein uraltes Volkslied. Viele kennen es, wir haben es an der Beerdigung laufen lassen. Es ist ein jüdisches Lied und es heißt: Lasst uns auf Israel schauen, und da reden wir vom zukünftigen Israel.